Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze weite, schöne, große, weite Welt. Heute ist der 5. März 2021 und unser Podcast kommt heute leider ein bisschen später, weil wir ein technisches Problem hatten, wo natürlich nicht du daran schuld bist, Andreas, als Mann.
Nein, diesmal nicht. Und ich begrüße euch auch. Guten Morgen zu diesem Podcast. Wir haben heute eine dichte Wolkendecke, die oben drüber hängt über den See und der Silbersee damit seinem Namen voll und ganz gerecht wird. Aber es wird heute viele sonnige Abschnitte geben. Wir haben -7 Grad. Das ist also noch richtig bitterkalt. Aber in den nächsten Tagen wird es mollig warm. Es geht auf -2 bis 0 Grad hoch. Und dann können wir hier wirklich mit kurzen Ärmeln draußen rumlaufen. Und dann erwarten wir auch ganz, ganz viel Sonne in den nächsten Tagen wieder.
Also erwarten können wir die. Ob die allerdings kommt, das werden wir sehen. Ja, wir fangen gleich an. Also eigentlich die Meldung des Tages. Aber im Mainstream sucht man vergeblich danach. Viele US-Bundesstaaten, nämlich 16 an der Zahl, heben sämtliche Corona-Maßnahmen auf. Keine Maskenpflicht, kein Lockdown, alle Geschäfte offen, man sagt, ihr könnt natürlich ein bisschen Kontaktabstand halten, aber es gibt keine Vorschriften, also auch keine Maskenverordnungen oder so etwas. 16 amerikanische Staaten, von Mississippi über Texas, über Florida, über South Dakota, über North Dakota und so weiter und so fort. Montana gehört dazu, was haben wir denn noch? Iowa, Mississippi hat sich angeschlossen, habe ich glaube ich schon gesagt. Also das heißt, Andreas, in Amerika, es sind natürlich weitgehend republikanisch regierte Staaten. Das klingt ja so ein bisschen danach, dass eventuell Donald Trump im Hintergrund agieren könnte.
Möglich wäre das. Auf jeden Fall ist das eine Sensation und ich vermisse die Überschriften und die Schlagzeilen in allen Quantitätsmedien, auch im deutschsprachigen Bereich, wo darauf hingewiesen wird, dass hier entweder einige Staatsführer von US-Staaten verrückt geworden sind. So könnte es natürlich die einhellige Meinung sein. Beziehungsweise andersrum, wie wir es auch sehen, dass die Vernunft sich durchsetzt. Es gibt ja auch vor Gericht eine Unschuldsvermutung. Und genauso sollte das auch einem Virus gegenüberstehen. Denn wir haben mittlerweile festgestellt, dass die Virusauswirkungen bei weitem falsch eingeschätzt wurden und selbst die WHO zurückgerudert ist, die Pandemie quasi schon für beendet erklärt hat und festgestellt hat, es war niemals eine Pandemie. Man musste ja dafür sogar die Pandemie-Definition am Anfang umstellen, 2020, dass es nicht mehr darum geht, dass es gefährliche Krankheiten mit gefährlichen Verläufen sind, sondern dass es einfach nur stark infektiös ist, wie es also ein Schnupfen oder sonst was auch sein kann. Also spannend, was hier gerade läuft und ich wundere mich darüber, dass hier nicht mehr die gesamte Welt aufschreit. Man versucht es unter den Teppich zu kehren, so kommt es mir vor, aber es ist wirklich unglaublich, 16 US-amerikanische Staaten sagen, stopp, wir machen das nicht mehr mit. Eine gewaltige Entwicklung.
Ja, und wir haben ja neulich schon darüber berichtet, auch in Afrika gibt es ja viele Länderchefs inzwischen, die sagen, raus hier mit der WHO, raus mit dem Pharmakartell. Wir haben unsere Naturmedizin, dazu gehört Artemisia annua, darüber hatten wir neulich schon gesprochen. Manche machen es mit Hydroxychloroquin oder mit CDL, mit Chlordioxid. Das hat übrigens inzwischen wir stellen das ja hier auch öfter ein, eine Lieferzeit von etwa 3 bis 4 Wochen. Aber das ist ja auch eher so ein Zeichen der neuen Normalität, nämlich dass auch Lieferengpässe dazu führen oder eben wenn, wie CDL jetzt doch thematisiert wird, dass dann Menschen eben auch sich kundig machen. Es gibt ja auch viele Videos über Andreas Kalka im Internet, der ist der CDL-Experte schlechthin. Und plötzlich kommt raus, auch afrikanische Staaten arbeiten mit CDL oder eben mit Artemisia und es funktioniert. Also die haben auch Malaria, Gelbfieber und so weiter damit bekämpft. Das heißt, Andreas, wie du es richtig sagst, die Vernunft auf der Welt nimmt zu, auf der einen Seite, während auf der anderen Seite, wenn wir uns die deutsche Bundesregierung angucken, natürlich mit aller Kraft alles getan wird, um große Verwirrung zu stiften, um Inzidenzwerte runterzusetzen, die man gar nicht einhalten kann. Und wenn wir davon ausgehen, ja, Covid-19 gibt es, wie eben viele andere Coronaviren es auch schon immer gegeben hat. Und Covid-19 ist für alte Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich. Aber inzwischen frage ich mich übrigens auch, was ist eigentlich gefährlicher, das Virus oder die Impfung? Warum springt die Zahl der verstorbenen alten Menschen in den Heimen nach den Impfungen exorbitant nach oben, nämlich zum Teil hunderte Prozent?
Ja, und genau diese Dinge werden natürlich nicht hinterfragt, aber wir wissen, wir sind einer Propaganda unterlegen. Kurz zusammengefasst kann man es ja nochmal klarstellen. Die Pandemie musste neu definiert werden, damit man überhaupt eine Pandemie ausrufen durfte. Das Ziel war ganz klar, ein Shutdown. Wir haben im Bundesinnenministerium in Deutschland, ich rede mal nur von der deutschen Sicht und damit auch europäischen Sicht, wurde dann im Bundesinnenministerium eine Corona-Inszenierung gemacht, damit Angst und Panik verbreitet wurde. Das steht fest, das hat die Welt berichtet, das hat der Fokus auch bestätigt, dass dem so ist. Und wir sehen, dass natürlich die Folgen dieser Shutdown-Maßnahmen schwerste Schäden verursacht, und zwar auch bei der Gesundheit der Menschen. Schwerste Schäden, Operationen werden nicht durchgeführt, Menschen müssen sterben, weil irgendwelche Kapazitäten freigehalten werden müssen für angebliche Pandemien, die aber nicht eingetreten sind. Wir sehen, wie die Situation sich ganz klar verhalten hat. Und wenn jetzt tatsächlich mehrere Staatschefs, nämlich das sind wirkliche kleine Staaten ja in den Vereinigten Staaten von Amerika, sagen, wir steigen aus, könnte das ein morphogenetisches Feld zur Wirkung haben, dass auch der ein oder andere Demokrat irgendwann dahinter steht. Denn das, was dahinter steht, dass nachher tatsächlich die Lieferketten auch in Nahrungsmittel oder sonst was tatsächlich zu Hungersnöten führen können, das steht ja alles in gar keinem Verhältnis. Das ganze Ding ist ja schon seit langem aufgeflogen und hier merkt man eine ganz klare Tendenz.
Um das zu verhindern, dass das ein morphogenetisches Feld in diesem Sinne konstruktiv anreichern könnte, verweigern offenbar die meisten Mainstream-Medien eine Berichterstattung darüber. Und ich habe hier noch mal eine Meldung, wo auch darüber, also Tichys Einblick ist das, wo auch gesprochen wird darüber, wie Texas öffnet. Und da heißt es einfach alles ab sofort ohne Ausnahmen und in wenigen Wochen soll es ein normales Leben geben. Natürlich wird das auch immer im selben Atemzug erwähnt mit einem Impfangebot, das da ist. Das ist ja offenbar die globale Agenda, die eingehalten werden muss. Und der derzeit amtierende US-Präsident Joe Biden, der hat natürlich diese Öffnungen stark kritisiert. Er sagt, dass es sei ein großer Fehler, das glaube er zumindest. Und es werde noch Monate dauern, bis alle Amerikaner gegen das Virus geimpft werden könnten. Das Letzte, so sagt er wörtlich, was wir brauchen, ist ein Neandertaler-Denken, dass in der Zwischenzeit alles in Ordnung ist. Es sei entscheidend, die von der Wissenschaft empfohlenen Schutzmaßnahmen zu befolgen.
Ja, vielleicht können wir da von den Neandertalern wirklich lernen, denn die haben tatsächlich eigenverantwortlich ihre Risiken eingeschätzt und dementsprechend auch gelebt. Das nimmt man uns ja letztlich ab. Ich gehe natürlich davon aus, dass die ganzen Mainstream-Strukturen, die hinter den NGOs und den ganzen Organisationen hinterstehen, jetzt natürlich eine gewaltige Größenordnung fahren werden, um das zu versuchen, natürlich auch noch zu verhindern, vermutlich sogar Volksaufstände in Gang zu setzen gegen republikanische Regierungen. Aber eins ist wichtig, wir haben auf der einen Seite hier eine Vernunftsentwicklung und auf der anderen Seite eine dramatische zusätzliche Spaltung. Natürlich in USA, passt natürlich auch ins Bild beispielsweise der Chinesen und so weiter, die ja sehr stark infiltriert sind, die chinesischen Interessen in USA. Also eine hochpolitische Geschichte, die hier läuft. Man kann jetzt nur hoffen, dass die Menschen relativ schnell vernünftig werden und die Regierungschefs, also die Gouverneure in den einzelnen US-Staaten, einen gewissen Einfluss noch auf die Medien haben, um auch die andere Seite darstellen zu können, denn dann könnte sich die Vernunft schnell durchsetzen.
Ja gut, ich müsste jetzt mal den Montana Tagesspiegel oder die Florida Post oder was auch immer mir einfällt. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber es müssten natürlich regionale Medien dann sein, die darüber berichten. Denn die Mainstream, also die Hauptmedien, die landesweiten, die äußern sich eher abfällig darüber. Wie ja auch jetzt, was ich hier zum Beispiel habe, der Tagesspiegel, der hat darüber berichtet, dass eben Texas zum Beispiel aufgemacht hat. Und hier wird auch Greg Abbott, der Gouverneur, zitiert, der sagt, jetzt ist die Zeit, Texas 100% zu öffnen. Und auch Tate Reeves wird hier zitiert, der Gouverneur von Mississippi, der erklärt hatte, alle Anordnungen zum Tragen von Masken und Kapazitätsgrenzen für Restaurants und Firmen würden sofort beendet werden. Aber es wird natürlich die Sprecherin des Weißen Hauses, Frau Psaki, zitiert, die betont hatte, dass Bidens Appell an die Amerikaner auf Experteneinschätzungen beruhe, die davon ausgingen, dass so auf diese Weise mit den Lockdown-Maßnahmen 50.000 Menschenleben gerettet werden könnten. Auf die Frage, ob Biden mit den Gouverneuren in beiden Staaten über die Lockerung sprechen wolle, sagte sie, der Präsident spreche regelmäßig mit Gouverneuren beider Parteien und werde das Thema jetzt aufbringen. Und dann wird noch die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Walensky, erwähnt, die sagt, jetzt ist nicht die Zeit, alle Auflagen zu lockern. Und man fordert die Menschen auf, weiter Masken zu tragen und sich vorsichtig zu verhalten. Ich meine, man kann sich ja vorsichtig verhalten, aber wenn wir etwas von der natürlichen Herdenimmunität wissen, Andreas. Du bist kein Epidemiologe und ich auch nicht und auch kein Virologe. Dennoch weiß man, das bekommt man schon als Kind mit, dass man einfach als kleines Kind sämtliche Erkältungskrankheiten und Kinderkrankheiten am besten einmal durchgemacht haben sollte. Vor allem, wenn es um welche geht, die einmalig sind, eben wie Masern, Röteln, Mumps und so weiter. Nun wird heute dagegen geimpft. Damit kann man ja in Wirklichkeit keine natürliche Immunität aufbauen.
Ja, ich erinnere mich an meine frühe Kindheit. Als ich 5, 6, 7 Jahre alt war, sind wir regelmäßig in die Ramsau an den Dachstein gefahren in Österreich, haben dort Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Wunderschön und traumhafte Erinnerungen. Wir sind durch die Kuhställe gelaufen und wir haben wirklich mit den Händen in der Kuhkacke rumgewühlt, um das auch deutlich zu sagen, und dann nicht gleich die Hände gewaschen. Und ich möchte nicht wissen, wie viel von diesen Kolibakterien in meinem Mund gelandet sind, wo mein Körper dann entsprechend ein Fest feiern konnte, nämlich der Rebellion dagegen. Und dadurch bin ich auch relativ stabil geworden, glaube ich. Diese ganzen Geschichten, die wir heute haben, natürlich auch in Verbindung mit einer Fehlernährung, mit den ganzen Chemikalien, die wir in den Ernährungsmitteln haben, die uns ja schädigen an jeder Kante. Die industrielle Versorgung von Menschen und die industrielle Bevormundung ist ein Problem. Spannend finde ich, dass jetzt die Masken in Texas tatsächlich dann nicht mehr getragen werden müssen. Eigentlich gilt ja sogar das Vermummungsverbot. Theoretisch müsste man dann vom Arzt ja eine Ausnahme sich geben lassen, dass man eine Maske auch tragen darf. Oder wie ist das jetzt? Aber wir werden sehen, wie das da weitergeht. Die Verwirrung nimmt jetzt seinen Lauf.
Ja, es gibt sogar, ich weiß jetzt nicht, welcher Staat das ist in den USA, der sogar Masken verboten hat und für illegal erklärt hat. Also gut, muss ja auch nicht sein. Es ist dann das Vermummungsverbot. Aber sehr schön, das Bild übrigens, du im Kuhstall, Andreas. Das hattest du mir bis heute vorenthalten, aber interessant.
Ja, man riecht doch fast gar nichts mehr.
Bisschen.
Ja, ein ganz kleines bisschen. Ich komme ja vom Lande, aber so ist es halt.
Vielleicht war es auch der Hund. Kann auch sein. Also, aber nochmal zu der Immunität. Die Bild-Zeitung war das, glaube ich, die hatte gestern schon darüber berichtet, dass jetzt viele Kinder, die nach langem Lockdown wieder in die Schulen oder Kitas kommen, plötzlich super krank werden. Und Experten, also Mediziner, sagen auch, ja, ganz genau, denn das Immunsystem ist geschwächt. Das Immunsystem hat auch keinen Kontakt mit anderen Virenträgern, mit anderen Kindern gehabt oder weitgehend nicht. Das heißt, sie konnten ihr Immunsystem nicht nur nicht weiter stabilisieren, sondern durch viele depressive Einschränkungen, die jetzt dazugekommen sind, durch Traurigkeit, durch Mutlosigkeit, die sich bei vielen Kindern und Jugendlichen ausbreitet, zum Teil leider auch viele suizidale Gedanken, das müsste noch mal ein extra Thema werden hier auch, haben die Kinder natürlich wenig Anlass, ihr Immunsystem zu stärken. Vor allem ihre Sportarten, wer Hockey gespielt hat, wer Fußball gespielt hat, wer draußen, was weiß ich, Leichtathletik gemacht hat, all das ist im Moment weggefallen. Und all das trägt natürlich zu einer enormen Schwächung des Immunsystems bei. Und die Kinder hocken vielfach vorm Fernseher, vor ihren Tablets oder vor ihren Handys. Alles das trägt dazu bei, dass die Volksgesundheit auf dem absteigenden Ast ist.
Tja, du sagst völlig richtig, wir sind keine Epidemiologen und das ist auch gut so, denn wir sehen ja, wie die Experten durch ihre permanenten, wirklich kontinuierlichen Fehleinschätzungen hier einen großen Schaden verursacht haben. Und wir haben vor einem Jahr mit unserem gesunden Menschenverstand schon auf die Gefahren hingewiesen, durch Überhygienemaßnahmen tatsächlich die Menschen immer schutzloser zu machen, statt zu schützen. Genau das ist eingetreten. Wir stellen fest, dass der einfache Menschenverstand gesiegt hat über die größten Experten, die diese Welt aufzuwarten hat. Und ich möchte noch mal daran erinnern, die Titanic ist ja auch gebaut worden von unglaublich vielen Experten. Die besten Ingenieure und Wissenschaftler der Welt haben dieses unsinkbare Schiff gebaut. Das waren Experten. Die Arche Noah wurde gebaut von einem Laien, aber die ist nicht untergegangen. Interessantes Bild.
Ja, ich glaube, das ist sowieso der Punkt, an den wir zurück müssen. Wir müssen weg von diesem materialistischen, und du hast ja auch schon mal einen Vortrag gemacht, Andreas, über die Wissenschaft hier im Podcast, also in deinem eigenen Podcast. Und das Bild der Wissenschaft, ich glaube, du hast auch ein YouTube-Video dazu gemacht, genau. Das Bild der Wissenschaft ist jetzt im Moment dabei, erheblich verrückt zu werden, verrückt im wahrsten Sinne, sodass, wenn, ich stelle mir nur vor, den Tag, und der wird natürlich kommen, an dem all diese Machenschaften auffliegen werden. Das heißt, wenn auffliegen wird, welche Zusammenhänge es zwischen diesen weltweiten Lockdown-Maßnahmen der Wissenschaft und gewisser Interessensgruppen besteht, und was die Gründe dafür in Wahrheit sind, dass Millionen von Existenzen geschreddert wurden, Millionen von Menschen depressiv geworden sind, hungern müssen, was ja jetzt schon auch in Italien, habe ich es gerade gestern eingestellt, 1 Million Menschen mehr, die hungern, dann bleibt ja letztendlich unterm Strich nur noch übrig, ja, die Regierungen haben sich von Wissenschaftlern beraten lassen und haben deren Expertise als Grundlage genommen. Das heißt, die Wissenschaft wird entblößt werden, die wird nahezu nackt dastehen.
Ja, ich habe Unmengen an Mails, die kommen von ganz seriösen Wissenschaftlern, die auch wirklich darunter leiden, unter den Fernsehprofessoren, wie sie teilweise vorgeführt werden und genau das Gegenteil sagen, was viele von den Wissenschaftlern eben halt nicht so sehen, ganz anders sehen sie, aber nicht zum Reden kommen. Die Wissenschaft, die fließt wie ein leiser Fluss, während die Fernsehwissenschaftler arbeiten wie ein lauter Bach. Und da merkt man eben halt den ganz großen Unterschied. Und die Seriosität geht dabei natürlich irgendwann auch mal flöten.
Hübsch, dieses Wortspiel mit lauter Bach. Sehr schön. Überhaupt hier die Experten in Berlin. Also inzwischen gibt es eine ganze Menge Unmut, Unwillen, Wut, Abneigung gegen Frau Merkel, die die deutsche Bundeskanzlerin noch ist, und ihren Gesundheitsminister Jens Spahn und übrigens auch gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der ja da oben immer mitmischt und ganz schön nachdrücklich den Menschen erklärt, wir haben gestern ein Video gesehen, wo er erklärt hat, was eine Impfung bedeutet für die Bürger.
Ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, nur einmal kurz gesehen. Was hat er denn gesagt?
Ja, er hat gesagt, dass es natürlich klar ist, dass, also ich sage es nur sinngemäß, dass es klar ist, dass wer geimpft ist, natürlich ganz andere Rechte haben wird als diejenigen, die nicht geimpft werden.
Richtig, ich erinnere mich. Das war natürlich so ein Spaltpilz, den er da reingebaut hat, der gute Markus Söder. Ein Spaltpilz par excellence. Er hat gesagt, da gibt es welche, die sich impfen lassen und die sind damit natürlich in der Situation, dass sie sich selbst schützen und andere schützen und andere, die sich nicht impfen lassen, das natürlich nicht tun. Interessanterweise fragt man sich dann, wenn man geimpft ist, wovor man dann Angst hat, wenn andere ungeimpft sind, denn dafür impft man sich ja, oder? Wirkt das Ganze eben nicht. Aber da kommt ja wieder die Impfquote zum Zuge. Nein, das ist eine Spaltung. Hier wird nämlich gesagt, dass diejenigen, die sich nicht impfen, die anderen Geimpften quasi gefährden. Den Widerspruch, den versteht man dann gar nicht. Aber damit wird die Spaltung natürlich aufgebaut, dass man die Nicht-Geimpften natürlich irgendwann von Seiten der Geimpften natürlich auch angreift. Und das ist das, was man will, offenbar. Krieg.
Ja. Und aber jetzt sind sich plötzlich Mainstream-Medien, die eigentlich eher gegeneinander arbeiten, wenn man das so von Weitem beobachtet, Spiegel und Bild. Also die sind sich jetzt heute ganz einig, denn der Spiegel ist mit einem Leitartikel für das neue Heft rausgekommen, geschrieben von dem ehemaligen Hauptstadtbüroleiter des Spiegels, Dirk Kopioweit, so heißt er. Jetzt ist er immerhin noch Redakteur im Hauptstadtstudio und der hat einen Leitartikel geschrieben mit der Überschrift Es reicht, Herr Spahn, Ausrufezeichen. Und das hat die Bild aufgegriffen und ich habe mir mal beide Artikel angeguckt und wir fangen mal an mit der Bild, was sie also da so schreibt. Und ich frage mich halt, was wird gerade gedreht? Also ich meine, wir sind im Superwahljahr 2021. Sowohl Bundesregierung wird neu gewählt werden im September als auch ein paar Landtagswahlen. Und normalerweise müsste ja eigentlich das Ziel sein, Frau Merkel und Herrn Spahn, die ja so unendlich viele Anzeigen in den verschiedenen Blättern auch schalten, damit die auch genügend Geld haben. Und das sind ja Riesenseiten mit Impfaufforderungen und Impfinformationen und Ermunterungen. Eigentlich müsste ja das Ziel sein, die jetzt drüber zu hieven. Es sei denn, es gibt schon einen anderen Plan, von wem auch immer entworfen, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber die Bild schreibt: Erst gab es zu wenig Masken, dann zu wenig Impfstoff und nun trödeln wir auch noch bei den Schnelltests. Jetzt platzt sogar dem Spiegel der Kragen. Es reicht, Herr Spahn, titelte das Hamburger Nachrichtenmagazin und schreibt, eigentlich wären zwei Rücktritte fällig. Wen der Spiegel-Leitartikel damit meint? Merkel und Spahn. Und der Spiegel schreibt: Die deutsche Krisenpolitik stieß bei der Bevölkerung und den meisten Medien lange auf Wohlwollen. Man sah den Politikern schwere Eingriffe in die Grundrechte und eine extreme Machtballung bei der Exekutive nach. Die meisten Bürger hielten sich insgesamt recht gut an die neuen Regeln, auch wenn das einen hohen Preis forderte, vor allem bei Kindern, Alleinstehenden, sozial Schwachen, Unternehmern, Künstlern. Aber der deutsche Krisendeal hat nicht funktioniert, denn die Politik hat das in sie gesetzte Vertrauen nicht erfüllt. Und weiter schreibt der Spiegelautor, die Hauptverantwortung trägt die Bundeskanzlerin. Merkels Gesamtbilanz als Kanzlerin ist verdorben. Und dann schreibt er weiter, jedoch stünde Jens Spahn noch schlechter da, denn als Gesundheitsminister ist er für die Pleiten mitverantwortlich. Ja, und die Bild kommentiert dann, im Falle Merkels würde ein Rücktritt in eine politische Krise mitten in der Pandemie führen und wegen der nahen Bundestagswahl gäbe es wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres keine stabile Regierung. Das könnte natürlich ein Hinweis sein dafür, wie es kommen soll, eventuell Verschwörung.
Ja, möglich. Aber die Frage, die sich hier stellt, sind ja eigentlich zwei Faktoren, die hier erfolgen aus dieser Propaganda, die hier läuft. Das Ganze gehört natürlich alles mit zum abgekaterten Spiel. Das merkt man ja sehr deutlich. Auf der einen Seite wird hier gefordert, dass Herr Spahn zurücktritt, weil er vermeintlich seine Aufgaben nicht gerecht geworden sind. Und das ist ja eine oppositionelle Haltung. Die tatsächlich oppositionelle Haltung, die der Normalbürger hat mit gesunden gesunden Menschenverstand, der nicht nur an die Fernsehprofessoren glaubt, sondern auch noch an seinem eigenen Menschenverstand, der findet ja seine Sichtweise überhaupt nicht wieder, dass das Ganze falsch eingeleitet war und dass diese ganze Impfkampagne eigentlich hätte gar nicht nötig sein müssen und das Ganze von Grund auf falsch gelaufen ist, wie wir es im letzten Jahr komplett durchanalysieren können, und zwar stringent. Das wird nicht gefragt, sondern es wird jetzt die Frage gestellt, wir haben nicht genug gemacht, nicht genug Impfstoffe, nicht genügend Masken, das heißt nicht ernst genommen das Thema, nicht noch ernster, als es hätte sein können. Das heißt eine völlig falsche Entwicklung und der Normalbürger ist jetzt völlig verwirrt, weil nämlich die Grundsatzfrage überhaupt nicht gestellt wird. Auf der anderen Seite wird hier natürlich schon ein Bild gegen Deutschland wieder entworfen. Deutschland hat versagt, Merkel hat versagt, Spahn hat versagt, das haben sie definitiv, aus meiner Sicht auch, aber nicht aus den genannten Gründen, sondern mit ihrer gesamten Shutdown-Politik, PCR-Tests und den Corona-Inszenierungen aus dem Bundesinnenministerium laut Welt und Fokus, wie sie es beschrieben haben, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Diese Situation sind also quasi zwei Doppelerfolge, die hier gefahren werden. Bashing gegen Deutschland, die Ausländer brauchen quasi nur noch übernehmen die deutschen Artikel und haben wieder was gegen den hässlichen Deutschen. Und auf der anderen Seite eben, es ist nicht genug gemacht worden gegen dieses böse Virus. Beides falsche Entwicklungen und die führen genau in diese Richtung mit dem Vorspiel. Es handelt sich dabei um oppositionelle Gedanken, um die Politik zu kritisieren. Es ist schon ziemlich cool gemacht.
Also ich habe auf jeden Fall schon mal geguckt, ob die New York Times was darüber verlautbaren lassen hat. Aber wahrscheinlich ist es noch zu früh, denn der Spiegel ist ja erst gestern rausgekommen. Ja, und du hast schon ganz recht, denn dieser Hauptstadtstudio-Redakteur des Spiegels fragt, verwundert mit Blick auf das Krisenmanagement der Regierung, ist das wirklich Deutschland? Organisieren, klug wirtschaften, das galt doch immer als Stärke der Deutschen. Und nun klappt fast nichts reibungslos, ausgerechnet in der Pandemie, beim Kampf um Leben und Tod. Was ist da los?
Ja, das ist Pseudo-Opposition und das ist die Propaganda at its best. Und das bedeutet tatsächlich, dass hier Dinge dargestellt werden mit kritischen Methoden, so in der früheren DDR-Methode à la Schwarzer Kanal von Karl Eduard von Schnitzler, einer Politsendung aus der DDR, wo also quasi alles gebasht wurde, was von der anderen Seite kam, von Andersdenkenden kam. Das findet jetzt nicht mehr statt, sondern in einer Pseudo-Eigenkritik. Und diese Eigenkritik hat ganz andere Ziele.
Wir haben ja schon öfter hier an der Stelle darüber gesprochen, dass die Rolle Deutschlands im Moment wirklich mehr als rühmlich ist. Wir haben russische Politiker, zum Beispiel Wladimir Putin, den Präsidenten oder den Außenminister Lavrov oder die Außenamtssprecherin zitiert, die allesamt merkwürdige Andeutungen gegen Deutschland machen. Und die Rolle Deutschlands ist in der Tat mal wieder in allen Dingen vorauseilend. Wir haben ja auch öfter schon gesagt, am deutschen Wesen soll offenbar mal wieder die Welt genesen. Ganz vorneweg sind da die Grünen mit ihrer Klimapolitik. Ganz vorneweg natürlich auch die Linken und die Roten, die das alles mit unterstützen. Aber die CDU und die CSU, die tun es gleichermaßen, wie zum größten Teil auch die FDP. Also es ist die gesamte deutsche Politik. Ich rede jetzt nicht von der AfD, die wird ja jetzt auch demnächst vom Verfassungsschutz beobachtet, obwohl da gerade wieder ein Zwischenurteil gesagt hat, das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Ja, und die Diagnose des Spiegelautors lautet wörtlich: Deutschland, das muss man leider sagen, wird derzeit grottenschlecht regiert. Von der Kanzlerin, von der Runde der Ministerpräsidenten, von einigen Ministern, namentlich von Gesundheitsminister Spahn. Das muss Konsequenzen haben. Und zum Schluss heißt es des Artikels, eigentlich wären jetzt zwei Rücktritte fällig. Allerdings würde das Deutschland im Falle Merkels in eine politische Krise mitten in der Pandemie führen. Und dann geht es nochmal darum, dass bis Jahresende damit keine stabile Regierung da wäre. Für den Gesundheitsminister hingegen gilt, so heißt es hier, dieser pragmatisch-politische Einwand nicht. Spahn gehört nicht mehr in dieses Amt. Also die Art der Formulierung klingt für mich schon fast als wörtliche Vorlage für die Auslandsmedien.
Ja, natürlich. Und das, was das Ziel ist, wenn man rote und grüne Wasserfarben miteinander mischt, ergibt es ja als Mischfarbe braun. Und diese neue Politik, die wir jetzt hier haben, nimmt damit tatsächlich seinen Lauf. Und da erkennt man, dass es heute natürlich intelligenter ist, als wir es in der Geschichte so erfahren haben. Die Eigenkritik ist mittlerweile vorgesehen, aber unterm Strich gesehen werden die Spieler nur noch ausgewechselt, weil die große Richtung dieses Regimes, welches hier installiert werden soll und diesmal weltweit natürlich, das nimmt jetzt seinen Lauf. Es spielt eigentlich gar keine große Rolle, wer gerade die Akteure sind, die vermeintlichen, weil man muss immer fragen, wer oben die Fäden zieht und nicht wer unten dran hängt.
So, und die nächste Überschrift eines Mainstream-Mediums, ach nee, das hat jetzt Tichy geschrieben, der war mal Mainstream, aber hat ja jetzt sein wunderbares Portal Tichys Einblick, der übertitelt einen Artikel: Das Ende ist nah, die Wirtschaft lässt Merkel fallen. Also auch hier, und da heißt es, die großen Namen der Wirtschaft, von der Deutschen Bank bis zum Bundesverband der deutschen Industrie, gehen nun in Opposition zu Merkels Corona-Politik. Ihr Angebot, selbst zu impfen, ist ein Versagenszeugnis für die Bundesregierung. Das hat man heute überall gelesen. Also die Unternehmen wollen jetzt ihre eigenen Impfstraßen einrichten, weil sie der Regierung und der Verteilung der Impfstoffe und so weiter überhaupt nicht mehr vertrauen. So heißt es. Und bei Tichy heißt es weiter: Ohne die Unterstützung der Medien und Konzerne ist Merkel am Ende. Und er schlussfolgert hier, also nicht nur die Medien kündigen die treue Gefolgschaft, jetzt tun es auch die großen börsennotierten Unternehmen. Axel Springer gehört zu beiden. Also Axel Springer hat ja auch, das war ja gerade zum Teil auch ein Bildbericht, den wir hier zum Besten gegeben haben. Und hier heißt es weiter: So ist es sicher kein Zufall, dass ausgerechnet die Springer-Zeitung Welt nun meldet, dass ein Bündnis von Konzernen, neben Springer eben die Deutsche Bank, die Allianz, die Deutsche Post, die Deutsche Telekom und Siemens sowie der Industrieverband BDI und die Arbeitgebervereinigung BDA selbst übernehmen will, was die Bundesregierung nicht schafft: Impfen. Man sei bereit, so sagt Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch andere Menschen durch die eigenen Betriebsärzte über Impfstraßen in den eigenen Gebäuden impfen zu lassen. Also für mich kommt da sehr viel zusammen, Andreas. Zum einen die Loslösung aus der treuen Gefolgschaft von Frau Merkels Gnaden und auf der anderen Seite eine für mich sich sehr unangenehm anfühlende neue Entwicklung.
Also ich sehe es genau andersrum. Was ich hier repräsentiert sehe, ist der Schulterschluss zwischen Frau Merkel und den Konzernen. Und dieser vermeintliche Kampf gegeneinander ist aus meiner Sicht das perfide Spiel, als würde man sich kritisch äußern und gegeneinander arbeiten. Genau das Gegenteil ist der Fall aus meiner Sicht, weil das sind keine Unternehmen, die sich dort melden und gegen Frau Merkel sind, sondern DAX-Konzerne. Und DAX-Konzerne sind Riesenkapitalsammelbecken und wir haben gerade darüber gesprochen beim letzten Podcast, wie die Vorstände mit unendlichen Mengen, Millionen und Abermillionen Gehältern abgefrühstückt werden. Und man fragt sich, was rechtfertigt solche Gehälter eigentlich im Verhältnis zur Leistung? Ich bin nicht dagegen, dass man Leistung beschränken muss im Geld, aber es gibt bestimmte Dinge, wo man Auffälligkeiten entdeckt. Das sind keine Unternehmerverbände, zum Beispiel der Restaurantbesitzer oder der Touristikindustrieunternehmen oder sonstige Unternehmen, sondern das sind tatsächlich diese Riesenkonzerne. Und das Ziel ist interessanterweise, was die Großen machen. Die bauen eigene Impfstraßen und wollen ihre Leute jetzt alle impfen. Ob das die Allianz ist oder eben halt auch die Deutsche Bank sind, die ihre Mitarbeiter jetzt impfen lassen wollen. Das ist doch ganz im Interesse von Frau Merkel, vorgegaukelt unter Kritik gegen Frau Merkel. Diese Konzernchefs repräsentieren nicht die deutsche Wirtschaft, sondern sie repräsentieren genau die Regierungspolitik Schulter an Schulter unter dem Vorwand einer Kritik und eines vorgeschobenen vermeintlichen Streites und Auseinandersetzung. Ich glaube das keinen Millimeter.
Das ist überdenkenswert, was du sagst. Aber was ist denn dann mit dem Image der Bundeskanzlerin. Also das ist ja jetzt im Moment ein heftiges Abwatschen. Meinst du nächste Woche vergessen, weil sie es aussitzt?
Was interessiert die Zeitung von gestern, was da drin stand? Die Medien haben ja alles im Griff. Die Frage ist das, welche Sau wird durchs Dorf getrieben, wenn es denn soweit ist, dass wieder im Oktober oder September oder Oktober ist die Wahl? Im September? September? September ist die Wahl, dass bis dahin beispielsweise wieder so viele Säue durchs Dorf getrieben werden und wir uns kein Millimeter mehr an diese Dinge erinnern. Nein, Verwirrung und Demokratie spielen mit Kritik und Gegenkritik, wobei die fundamentale Kritik der tatsächlichen Menschen, nämlich die Interessen der Menschen bei diesem ganzen Spiel überhaupt nirgendwo zum Zuge oder in die Diskussion kommen. Das hätte Bagdi gemacht, das hätte Wodak gemacht, die beiden großen Experten, Epidemiologen und Professoren für genau diese Virus- und Infektionskrankheiten, die hätten zum Beispiel mal reinkommen können. Dann würden wir zum Beispiel Kritik haben, würde darüber die Medienwelt berichten. Dann hätten wir Kritik. Was jetzt stattfindet, ist für mich fadenscheinige Propaganda.
Ich sehe es nicht ganz so. Also da bin ich wirklich etwas anderer Ansicht, denn aus meiner Sicht geht es Richtung Ende Angela Merkels und möglicherweise in die Richtung unrühmliches Ende. Denn, also wir haben jetzt wieder Bundestagswahl, die Kanzlerin wird, wie sie gesagt hat, selber wahrscheinlich nicht mehr antreten. Dann ist aber die Schuldige weg für all das, wenn die Fehler auffliegen. Und ich habe jetzt gerade, weil ich das verifizieren wollte, was du gerade noch mal sichern wolltest, wann ist die Bundestagswahl, habe ich natürlich bei Wikipedia nachgesehen. Und da steht schon etwas sehr Spannendes direkt vorne an, wenn man eingibt Bundestagswahl 2021. Da heißt es, die Bundestagswahl 2021 wird die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag. Sie wird voraussichtlich am 26. September 2021 stattfinden, falls es nicht zu einer Auflösung des Bundestages nach Artikel 63 oder Artikel 68 des Grundgesetzes oder einer Verlängerung der Wahlperiode im Verteidigungsfall nach Artikel 115 kommt.
Wow, das sind natürlich ganz spannende Aussagen. Das ist eine schöne Diskussion, die wir hier führen. Ich kann da ja auch relativ entspannt sein, weil ich ja nicht Journalist bin, sondern einfach nur Meinungsgeber oder eben halt Kommentator, wie man das nennt. Und wenn hier schon damit argumentiert wird, das bedeutet, falls die Bundestagswahl nicht so ausgeht, wie es tatsächlich die World Economic Forum und so weiter, alle, die dahinter stehen, sich das vorgestellt haben, das heißt also, dass eventuell der Bürger mit einer Wahl, ich sage etwas abstraft und anders macht und womöglich auch noch die weitere Politik und die Agenda weiter beeinflusst, und zwar in eine andere Richtung, dann wird man schon Wege finden. Und wenn es ein Verteidigungsfall ist, was bedeutet das denn, der Verteidigungsfall? Heißt es, dass da beispielsweise ein Kriegsrecht ausgerufen wird? Denn das ist der Verteidigungsfall. Ein Kriegsrecht, wo es heißt, es wird jetzt eine intraspezifische Aggression zwischen Europa und Russland. Wir sehen das beispielsweise in Norwegen jetzt von den Amerikanern oder von der NATO, Flugmaschinen dort hingesetzt werden und so weiter. Also man lässt hier schon alle, ich sage mal, Wege offen, die hier gestellt werden, und sehr spannend, ja.
Ich schaue mir das gerade an, diesen Artikel 115h. Während des Verteidigungsfalls ablaufende Wahlperioden des Bundestages oder der Volksvertretungen der Länder enden 6 Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalls. Die im Verteidigungsfall ablaufende Amtszeit des Bundespräsidenten sowie bei vorzeitiger Erledigung seines Amtes die Wahrnehmung seiner Befugnisse durch den Präsidenten des Bundesrates enden 9 Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Ja, okay, also hier ist dann...
Entscheidend ist, dass eine Auflösung des Bundestages nicht möglich ist, solange der Verteidigungsfall läuft. Denn das ist ein ganz spezieller Vorgang, den wir haben. Das ist der letzte Satz, nämlich in dem 115er. Und das bedeutet, man kann tatsächlich, wenn wir jetzt auch noch sehen, dass gar nicht der Bundestag regiert, sondern ein Regime, welches durch Infektionsschutzgesetz im Rahmen dieser Ermächtigung herangekommen ist, dann merken wir, in welcher Bredouille wir uns befinden und mit welchen juristischen Maßnahmen man immer verhindern kann, dass das Recht des Volkes tatsächlich noch zu Wort kommt.
Also es gibt, wir wissen nicht, welche Agenda es gibt. Wir wissen ja gar nicht, ob es eine Agenda gibt. Aber wenn es eine gäbe, dann wäre es schon sehr spannend zu wissen, wie die nächsten Monate verlaufen werden. Weil ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe ja schon öfter nachgeschaut bei Wikipedia, wann ist die nächste Bundestagswahl oder wann ist die Landtagswahl XY. Aber so einen Zusatz habe ich noch nie gelesen.
Ja, doch, den Zusatz gibt es in jeder Verfassung, dass man bei Verteidigungsfällen solche Dinge machen kann.
Nein, ich meine in der Ankündigung, wann die Bundestagswahl ist, dass da also außer es treten, also ne, das habe ich noch nie gelesen.
Ja, das stimmt, das habe ich auch noch nicht gelesen. Das hast du gerade aufgerufen auch, als wir hier darüber gesprochen haben, so live und in Farbe das Ganze. Ja, also offenbar werden hier schon bestimmte Dinge ins Spiel gebracht, das heißt also bestimmte Themen mit eingebaut, die man dann notfalls ziehen wird. Damit muss man einfach rechnen.
Ja, und jetzt, was auch nicht gerade zum Frieden und zur Harmonie beiträgt, wir haben ja einen Skandal, was die Maskengeschäfte des CSU-Politikers Nüßlein angeht. Wir wissen, da hat es mehrfache Verstrickungen politische gegeben, involviert die Tochter des ehemaligen CSU-Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, Monika Hohlmeier, und auch die Tochter des ehemaligen bayerischen Ministers Gerold Tantler, wie heißt sie, Andrea Tantler, die alle irgendwie da involviert waren. Und jetzt gibt es neue Informationen, auch wieder vom Spiegel. Es sind noch weitere Unionsabgeordnete in die Maskengeschichte involviert. Also die Affäre weitet sich aus. Also zwei weitere CDU-Abgeordnete sind entweder für die Vermittlung der Schutzmasken zuständig, haben dafür Provision verlangt, oder sie stehen im Verdacht, sich im Bundesgesundheitsministerium für Firmen aus dem eigenen Wahlkreis stark gemacht zu haben und daraufhin Gefälligkeiten erhalten zu haben. Ja, eine 750.000 Euro soll der CDU-Abgeordnete Nicolas Löbel erhalten haben. Der Parlamentarier aus Mannheim hat den Unternehmen aus dem Gesundheitssektor angeboten, ihnen gegen Provision Mikrobenschutzmasken einer baden-württembergischen Firma zu vermitteln. Und das ist wohl dann auch so passiert. Fast 2 Dutzend Abgeordnete sollen sich in das Maskengeschäft eingeschaltet haben. Also diese ganze Affäre, die Süddeutsche hat dazu auch einiges heute veröffentlicht, diese ganze Affäre ist wirklich geeignet, auch ein weiterer Puzzlestein zu sein für dieses gesamte Chaosgemälde.
Ja, wobei man muss dazu wissen, dass in der Demokratie oder in der demokratischen Ordnung im Rahmen einer Republik diese Symptome nicht ganz neu sind, dass hintenrum sich die Taschen vollgestopft werden, weil das ist dieser Lobbyismus, der dahinter steht. Das nennt man dann, früher nannte man das Schmiergelder. Heute nennt man das Fördern von förderungswürdigen Möglichkeiten oder was auch immer. Da gibt es ja heute so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber da die Parteiendemokratie sowieso ausgedient hat und ja jetzt auch gar keine wirkliche Rolle mehr spielt im Moment, sondern eine Führung im Rahmen einer aristokratischen Struktur, die wir zurzeit haben. Nichts anderes ist das, als dass wir es hier durch das Infektionsschutzgesetz ermöglicht wurde. Da kann man auch diese Dinge immer mal wieder nach außen stellen. Also es wurden so viel Gelder hintenrum immer reingeblasen. Ich habe selbst viele Möglichkeiten mit Politikern gehabt, auch mal zu sprechen. Ich war selbst in einer Diskussion mal auf der Bühne mit Frau Hohlmeier, der Tochter von Franz Josef Strauß, in einer Universität in Nürnberg, glaube ich, war das. Und da lernt man dann schon aus den Aussagen auch schon ein sehr spezielles Verständnis der politischen Kaste, was sie glauben, was Demokratie eigentlich ist. Und da habe ich teilweise wirklich nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber das sind die Dinge, die jetzt natürlich noch zusätzlich rauskommen, aber nicht ganz neu.
Ja, und während wir hier unsere Wunden alle lecken und schauen, was alles jetzt dazu beiträgt, unsere Gesellschaft ein bisschen mehr einzuschränken, jedenfalls wir bleiben und sind ja immer noch in Deutschland, hat der Bundestag gestern ohne großes Mediengeschrei die epidemische Lage um 3 Monate verlängert. Das heißt also, Änderungen am Infektionsschutzgesetz wurden verlängert, die eine epidemische Lage weiter um 3 Monate vorsehen. Die Opposition kam mit scharfer Kritik. Und es ist das erste Mal, dass das Gesetz jetzt einen 3-Monats-Mechanismus erhalten hat. Es stimmten für den Antrag 368 Abgeordnete, dagegen stimmten immerhin 293. Grüne und Linke stimmten natürlich dem Antrag zu, die FDP enthielt sich, AfD votierte dagegen. Bundesgesundheitsminister Spahn erläuterte wörtlich: Wir sind noch in einer besonderen Lage, die Pandemie ist noch nicht am Ende. Auch wegen der Mutation ist die Lage dynamisch, das Virus verändert sich.
Ja, das ist ganz klar. Das kennen wir aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und das haben wir hier im Prinzip analog. Wir haben Grüne, Linke, die FDP enthält sich. Und die einzige Oppositionspartei, die sich dagegen stellt, ist die AfD. Das ist aber auch jetzt keine Zusage, dass ich sage, wir brauchen eine Parteiendemokratie, sondern wir sehen, wie die Parteiendemokratie hier an der Stelle versagt. Es wird einfach schlicht verlängert. Und ich kann natürlich verzweifelte Politiker verstehen. Da sind nämlich einige dabei, denn 293, die sich dagegen gestellt haben, die werden ja einen Grund haben. Das ist fast die Hälfte, die sich dagegen gestellt hat. Und ich kenne nicht weniger aus dieser Liga der Abgeordneten, übrigens auch persönlich, die dann deutlich von einem Verrat gegenüber dem eigenen Volk sprechen. Ganz offen, nicht nur so ganz hinter den Kulissen, sondern lediglich auf privater Ebene, aber auch nicht mehr mit vorgehaltener Hand.
Ja, und was heißt das jetzt eigentlich, diese epidemische Lage? Das gibt dem Bund besondere Befugnisse, direkt ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen zu erlassen, etwa zu Tests und zu Impfungen. Laut dem Infektionsschutzgesetz liegt die epidemische Lage dann vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht. Und da haben die ja recht, die besteht ja. Allerdings nicht wegen des Virus, sondern wegen der Maßnahmen.
Richtig, wir haben eine dramatische Gefährdung der Gesundheit. Kinder haben psychische massive Probleme, die Abwehrkräfte sind nicht mehr da, die Krankheiten nehmen zu, viele Menschen müssen sterben, weil sie nicht operiert werden können, obwohl sie anliegende Operationen haben. Viele trauen sich gar nicht mehr ins Krankenhaus, wenn sie Beschwerden haben, weil sie Angst haben vor irgendwelchen Untersuchungen und eventuellen Zwangsimpfungen. Das heißt, hier wird tatsächlich eine sehr schwere gesundheitliche Notsituation konstruiert, aber nicht durch das Virus, sondern durch die Politik. Es ist wirklich so unfassbar, dass man gar nicht weiß, wie man das noch beschreiben soll.
Man kann es mit Worten nicht beschreiben, vor allem nicht mit welchen, die vielleicht noch aus dem Geist oder aus dem Herzen kommen, weil spätestens dann müsste jedes Mainstream-Medium, jeder Politiker nichts anderes mehr thematisieren, als zu sagen, wir schaden unserer Bevölkerung mit diesen Maßnahmen enorm. Und man würde sich ein Beispiel nehmen an diesen 16 US-Bundesstaaten, die alle aufgemacht haben. Oder in Afrika die Länder, die gar nicht mehr solche Lockdown-Maßnahmen zulassen. Ja, und die EU, die Europäische Union, im Schulterschluss zwischen der deutschen Kanzlerin und der deutschen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die beiden sind ja ganz dicke schon immer gewesen, auch als Frau von der Leyen Panzerministerin war oder Krippenministerin. Es war ja so, ne, ein Dreamteam in Anführungsstrichen. Die beiden haben ja mehr oder weniger diesen EU-Impfpass mit Herrn Spahns Hilfe natürlich noch auf den Weg gebracht. Und es gibt schon einige europäische Länder, die sagen, wir wollen da nicht mitmachen. Wir hatten neulich drüber gesprochen, Polen, Ungarn wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt hat die WHO sich auch dazu gemeldet und lehnt diese geplanten Impfpässe ab mit dem Hinweis, die Pandemie sei Anfang 2022 vorbei. Also um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, woher sie das jetzt auf einmal wissen. Aber auf jeden Fall ist es der Regionaldirektor der WHO für Europa, Hans Kluge, auch wieder ein deutscher Name, der sich dazu zu Wort gemeldet hat und sagt, die WHO lehnt das ab. Zwar sei die für den Sommer angekündigte Einführung wohl unvermeidlich, das hat er der Welt gesagt, aber es sei keine Empfehlung der WHO. Es gebe ernste Bedenken. So sei unsicher, wie lang eine Immunität anhalte. Auch könnte ein Impfstoff nicht unbedingt die Ansteckung anderer Menschen verhindern. Andreas, ich komme nicht mehr nach. Es kann sein, dass ich zu blond bin, aber ich verstehe es alles nicht. Ich meine, wird jetzt nicht gerade wie verrückt geimpft, weil man die Ansteckung anderer Menschen verhindern möchte?
Nein, offenbar nicht, sondern das wird immer nur vorgeschoben. Aber hinter den Kulissen zeigt sich der Irrsinn. Wenn wir wissen natürlich, dass die WHO gesteuert wird durch NGOs, ja selbst eine NGO ist. Und wir hier natürlich merken, dass wenn wir von Europa sprechen, eigentlich immer Deutschland meinen, die anderen übrigens auch. Und wenn hier an diesen Stellen dann beispielsweise ganz klar gegen eine deutsche Politik immer wieder etwas ausgebracht wird, nach außen veröffentlicht wird, dann dient das wiederum den Bashen von Deutschland. Das heißt, wir sehen hier auch eine hybride Kriegsführung auf ganz vielen Fäden und die laufen zentriert irgendwann auf Deutschland aus. Und das eben halt bis zum September, wobei, und dann heißt es plötzlich, vielleicht wird sogar der Bundestag dann gar nicht aufgelöst, weil dann sogar ein Verteidigungsfall zu sehen ist. Also hier merkt man ja, hier gibt es offenbar eine große Planung aus ganz vielen Puzzleteilchen. Und ich bin sicher, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir diese Dinge sehr exakt verfolgen und weiter analysieren. Und dann werden die kleinen Puzzleteilchen kleine, größere Brocken haben, wo man schon Teile auf dem Bild erkennt, bis man die größeren aus mehreren Teilchen besteht, Flecken wiederum zusammenbringt und dann wird das Bild relativ klar. Aus meiner Sicht ist es schon klar, aber das kann man noch nicht sagen, weil dafür die Beweislast noch nicht da ist.
Der Herr Popp wie immer mit dem Fuß auf der Bremse.
Ja.
Herr Kluge übrigens von der WHO rechnet damit, sagt die Welt, dass die Corona-Pandemie in rund 10 Monaten, wir haben es gerade gesagt, zu Ende sein könnte. Er geht grundsätzlich davon aus, dass dieses Jahr ein weiteres Covid-Jahr werde. 2020, also letztes Jahr, sei Terra Incognita gewesen. Also man wusste überhaupt nichts. Ein Jahr später wissen wir viel mehr. Deshalb, so sagt er wörtlich, gehe ich davon aus, dass die Pandemie Anfang 2022 vorbei ist. Was nicht heiße, dass das Virus weg sei. Aber hoffentlich braucht es dann keine der disruptiven Interventionen mehr.
Ja, es ist wirklich unfassbar, mit welchen Argumenten hier gearbeitet wird. Und dann weiß man auch schon, wann es vorbei ist. Genauso wie man ja schon vor Jahren offenbar wusste, wann es anfängt. Und im Jahre 2019 allein aufgrund der Investitionsflüsse von Ultrareichen, die sich damit ja nochmal extrem verreicht haben, im Jahr 2020, das heißt unmittelbar bevor das Thema Corona kam, wurden ja nochmal entsprechend Gelder umfunktioniert und entsprechend neu lokalisiert, genau in die Dinge, die Gelddinge brachten. Und irgendwann ist das ganze Spiel dann natürlich auch vorbei. Und wir sehen das daran, dass beispielsweise im Moment zum Beispiel solche Unternehmen wie BioNTech und auch die anderen, ich glaube Pfizer, momentan ziemlich runtergehen, die Aktien, ich glaube, die sind um 10% oder 15% gefallen jetzt beispielsweise in den letzten Tagen aufgrund der Informationspolitik, dass man Rückholaktionen und Rückrufaktionen der Impfstoffe jetzt probt und übt. Das kann auf der einen Seite natürlich heißen, dass man davon ausgeht, dass die Impfung zurückgenommen werden muss, weil sie nämlich so extrem schädlich ist. Ich persönlich kann mir das vorstellen. Aber es hat natürlich auch einen weiteren Effekt. Die Aktien gehen dadurch runter und andere decken sich nochmal ein. Nur durch Volatilität, also durch Schwankungen der Kurse, werden noch mehr Gelder umstrukturiert. Also das Ganze ist schon tatsächlich ein Spiel. Das Einzige, was hier tatsächlich keine Rolle offenbar spielt, ist die Gesundheit der Menschen, die man aber dann immer noch vorschiebt und genau als Headline als erstes nennt. Das ist so offensichtlich alles.
Tja, derweil haben Hunderttausende Briten eine Petition unterzeichnet gegen einen Covid-19-Impfpass. Also 258.000 sollen es genau sein, wahrscheinlich sind es jetzt inzwischen schon wieder mehr. Diese Menschen lehnen eine Einschränkung der Rechte ab, ihrer Menschenrechte, die Maßnahme nicht befürworten. Und Mitte Februar sagte der britische Außenminister Dominic Raab, dass Impfpässe auch im Inland eingesetzt werden könnten, und zwar, wie man das eben auch in Deutschland diskutiert und in Österreich und der Schweiz, als Eintrittsbarriere sogar in Supermärkte und Kneipen. Und Gesundheitsminister Hancock hat das nicht ganz bestätigt, dass die Pässe im Inland verwendet werden sollten, hat es aber auch nicht ausgeschlossen. und hat dann die Meinung von Premier Johnson bestärkt, der eine Zukunft beschrieben hatte, in der Impfpässe zu einer Standardvoraussetzung für internationale Reisen werden würden. Und diese Petition, die wächst kontinuierlich. Und in dieser Petition heißt es, wir wollen, dass sich die Regierung verpflichtet, keinen elektronischen Impfstatus für die britische Öffentlichkeit einzuführen. Solche Pässe könnten dazu benutzt werden, die Rechte von Menschen einzuschränken, die eine Covid-19-Impfung abgelehnt haben, was inakzeptabel wäre. Die Regierung muss der Öffentlichkeit gegenüber völlig offen bezüglich der Verwendung von Impfpässen und ihrer Absichten sein, die zweifellos den gesellschaftlichen Zusammenhalt beeinträchtigen und die wirtschaftliche Erholung Großbritanniens in diesem Jahr und bis 2022 hinein beeinflussen werden. Das klingt endlich mal nach, irgendwie kann ich wirklich endlich mal nachvollziehen.
Ja, ich glaube auch. Wir sehen eines, dass diese ganze theoretische Diskussion für oder gegen Impfung, für oder gegen Impfpass, für oder gegen Shutdown mittlerweile tatsächlich auch immer schwieriger wird, um irgendwelche Veränderungen damit zu erreichen. Ich habe das Gefühl, dass sich immer mehr der Zeitpunkt nähert, wo das Volk auf die Straße geht. Das haben wir gestern gesehen, wenn wir uns angesehen haben, was in Belgien gewesen ist. Da standen da ein paar hilflose Polizisten, während Massen von Menschen fröhlich tanzend mit Musik über die Straße liefen und Spaß hatten, ohne Maske, ohne alles, und die Polizei hilflos daneben stand. Ich denke auch ganz ehrlich, dass die dann gesagt haben, irgendwann am liebsten würde ich da mittanzen, weil ich selber weiß, dass das alles Blödsinn ist, denn die haben auch alle Familie. Und das nimmt immer mehr Formen an. Wir hatten es letzte oder vorletzte Woche auch in Holland erlebt. Die Deutschen sind natürlich wieder vorzeigemäßig in allen Bereichen und völlig hörig, obrigkeitshörig und zeigen wahrscheinlich auch am meisten an. Das würde mich jetzt nicht wundern. Ich glaube aber, es gibt auch immer mehr Menschen, die sagen, halt, ich spiele nicht mit. Ich denke nur an die großen Aktionen, wo tatsächlich Millionen von Menschen nach Berlin gegangen sind im letzten Jahr im Rahmen dieser Querdenken-Aktion. Diese Menschen sind nicht alle jetzt umgewandelt und stehen jetzt alle hinter der Regierung, sondern die sind immer noch latent vorhanden. Und es wird sich vermutlich wieder ein neuer Weg bahnen, wo die Menschen vor allem in vielen kleinen Feuern arbeiten werden. Wichtig ist nicht die großen Zusammenschlüsse, denn große Zusammenschlüsse ergeben ein Feindbild. Und ein Feindbild ist immer relativ schnell auch zu isolieren und auch zu bekämpfen. Das sehen wir, wenn viele Leute uns anschreiben, immer wieder in Mails, wir möchten uns doch alle zusammenschließen, dass die Alternativen gemeinsam auftreten. Nein, genau das ist der falsche Weg. Jeder hat seine Ansprechgruppe und jeder sollte in seinen kleinen Bereichen nur das machen, was er vor seinem Gewissen verantworten kann. Ob er damit in seiner Familie etwas erreicht oder in einem Dorf oder bundesweit oder wir hier beispielsweise mit unseren vielen Abonnenten, die wir hier haben in unserem Bereich, das ist eigentlich egal. Wichtig ist, die vielen kleinen Feuerchen sind von der Feuerwehr schlechter in den Griff zu bekommen als ein großer Brand. Und genau das sehen wir hier.
So wie du das immer ausdrückst, muss es ja jeder verstehen.
Ich hoffe doch, ich gebe mir Mühe.
Ja, das merkt man. Andreas, wir haben neulich schon mal darüber gesprochen, über ein neues Lieferkettengesetz. Das geht von Deutschland aus und die Bundesregierung hat dieses jetzt auf den Weg gebracht. Es war lange Zeit umstritten. Das Kabinett hat am vergangenen Mittwoch, also vorgestern, den entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Bundesentwicklungsminister Müller war ganz froh und glücklich darüber und sagte wörtlich, wir haben ein angemessenes Gesetz auf den Weg gebracht, das auch Wirkungen zeigen wird. Made in Germany stehe in Zukunft nicht nur für höchste Qualität, sondern auch für faire Produktion. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Schutz der Menschenrechte in globalen Lieferketten zu verbessern. Dabei geht es vor allem um die Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards wie des Verbots von Kinderarbeit und Zwangsarbeit. Und demnach sollen jetzt Unternehmen in Deutschland selbst dafür sorgen, dass in ihren Lieferketten die Menschenrechte eingehalten werden. Im Gesetz werden dafür Anforderungen für die Sorgfaltspflichten von Unternehmen dort vor Ort festgelegt. So. Schnitt, das klingt alles sehr gut und es klingt für mich alles sehr richtig. Aber das Problem ist, dass Deutschland offenbar das einzige Land auf der Welt ist, das ein solches Gesetz beschlossen hat.
Ja, gut gewollt heißt noch lange nicht, dass es gut gemacht wurde. Wir sehen hier heute tatsächlich in diesem Podcast eine Reihenfolge von völlig verfehlten politischen Maßnahmen und das in aller Konsequenz tatsächlich bisher ohne Ausnahme bei unseren heutigen Themen, die wir hier haben. Diese Lieferkettengesetze, da hatte ich ja im ersten Moment gedacht, als ich das las, da geht es darum, die Lieferketten zu sichern, was die Versorgung der Menschen anbelangt. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die Produktionen in Deutschland. Und zwar Firmen, die irgendetwas produzieren, nicht verkaufen, sondern aus vielen Einzelteilen Gesamtprodukte zusammenstellen, die dann irgendwann verkauft werden. Und genau die Unternehmen, die überhaupt noch in irgendeiner Form montagemäßig, also realökonomisch in Deutschland aktiv sind, durch Fabriken, Fabrikationen oder eben halt auch Montagehallen und so weiter, die kriegen jetzt Auflagen und müssen dafür sorgen, dass alle Teile, die sie verbauen, die aus anderen Ländern kommen, komplexere Teile, die ja wiederum Zuliefererbetriebe haben oder eben halt auch direkte Teile, die kommen, also schon fertige Anteile, die müssen jetzt überprüfen, die deutschen Unternehmen, ob dort in den Unternehmen Menschenrechtsverletzungen stattfinden, wie Kinderarbeit und so weiter. Alles wunderbar. Das gehört in die UN, das gehört auch in irgendwelche weltpolitischen Maßnahmen oder auch ins World Economic Forum, aber mit Sicherheit nicht hier in ein nationales Parlament, wo man sich doch immer so für die EU stark macht, ist man hier plötzlich wieder ganz national vorne, obwohl es ja national eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Das bedeutet natürlich, dass wenn Deutschland diese Dinge machen, die Produktion in Deutschland noch teurer wird, als sie bisher war, während beispielsweise andere Produktgeber, die fertige Produkte nach Deutschland liefern, ob das jetzt Bangladesch ist oder China oder Hongkong oder was auch immer, dass die nicht geprüft werden und damit mit einem noch größeren Wettbewerbsvorteil der billigen Arbeitskräfte durch Ausbeutung den deutschen Markt damit den kompletten Garaus machen. Das muss doch verstanden werden. Man hätte diese Sache machen können, könnte, wenn man gleichzeitig einen Protektionismus einführen würde von deutscher Seite und würde sagen, wir lassen keine Produkte mehr aus dem Ausland zu, auch im Vertrieb und im Verkauf in Deutschland, wenn sie aus dem Ausland kommen und ein Nachweis nicht erbracht wird, dass tatsächlich Menschenrechte nicht verletzt wurden. Denn dann wäre das in Ordnung. Ich bin ein ganz klarer Befürworter von protektionistischen Maßnahmen, denn das bedeutet auch eine Sicherheit der Menschen und der Wirtschaft und der eigenen ökologischen Grundlagen, die man hat für sein eigenes Land. Es bringt nichts, wenn ich da als Einzelner etwas mache, während alle anderen weiter die gesamten Planeten mit Umweltbelastungen versauen und zerstören und Menschenrechte, Tierrechte und so weiter in dieser Form mit Füßen treten. Das ist ein solches absurdes Gesetz. Und da wird noch argumentiert, naja, vielleicht wird die EU das Ganze übernehmen und dann auch einführen. Interessant, normalerweise wird alles gemacht, was von der EU kommt. Aber hier, wenn es um die Zerstörung der deutschen Wirtschaft geht, ist der nationale Parlamentarismus ganz weit vorne und sagt, vielleicht nimmt es ja die EU an. Es ist ja wirklich so eindeutig, diese Struktur. Naja.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie deutsche Abgeordnete in Indien oder in China versuchen, Menschenrechtsstandards zu überprüfen bzw. einzufordern.
Ja, das machen gar nicht die Abgeordneten. Das müssen ja letztendlich machen. Das ist ja interessant nochmal. Die Unternehmen selbst. Interessant ist allerdings, wenn irgendwelche Bauteile in einem deutschen Produkt verbaut wurden, die nicht diesen Maßgaben entsprechen. Und dann würde man beispielsweise die Menschen, die davon betroffen waren durch die Ausbeutung, jetzt eine Klage führen gegen Deutschland. Dann können sie diese Klage führen und zwar nicht vor einem ordentlichen Gericht, sondern über NGOs und über die Gewerkschaften. Das bedeutet hier wirklich die Ausschaltung einer Konkurrenz, das heißt die deutsche Konkurrenz der Ingenieurs und ich sage mal, wir sind ja nun bekannt dafür, nicht nur die Dichter und Denker gewesen, sondern auch die deutsche Ingenieurskunst wird damit natürlich komplett ins Finale gebracht.
Also nochmal zur Verdeutlichung, Andreas Popp und Eva Herrmann sind eindeutig für die Einhaltung sämtlicher Menschenrechte, Naturrechte, Tierrechte und so weiter. Nur in diesem Rahmen ist das alles sehr, sehr schwierig und läuft nur in eine Richtung, nämlich Deutschlands Wirtschaft weiterhin zu zerstören. Du wolltest dazu noch was sagen?
Wir beweisen es sogar, dass wir dafür sind, weil wir nämlich sagen, wir fordern zum Beispiel den Verbot des Verkaufs von Produkten, die unter menschen- und umweltbedenklichen Zuständen zustande gekommen sind. Aber es kann nicht sein, dass die deutschen Unternehmen nicht produzieren dürfen, wenn die Zulieferer solche Fehler machen, aber die Produkte, die fertig sind, dann nach Deutschland kommen können und mit einem noch größeren Wettbewerbsvorteil. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz.
Gut ist, dass das Thema dennoch auf der Agenda ist, dass es diskutiert wird. Dafür ist das schon gut. Und es ist wahrscheinlich der erste zögerliche Schritt, wenngleich mit einigen Umleitungen, die schmerzhaft für Deutschland werden dürften, in die richtige Zeit, in die richtige Qualität und in die richtige Welt. Wir können nicht oft genug betonen, wir befinden uns in einem Transformationsprozess. Alles Alte, Falsche bricht zusammen, weswegen wir auch durchaus sehen, dass es in dieser neuen Zeit zum Beispiel wahrscheinlich auch keinen Fleischverzehr mehr geben wird, sondern dass man da vegetarisch bzw. vegan leben wird. Anders ist es gar nicht möglich. Und man sieht jetzt, wie die Weichen dafür gestellt werden. Es ist nämlich nicht alles falsch, was da organisiert und geplant wird. Allerdings sind die Ziele der derzeitigen Planer andere als das wirkliche große Ziel am Ende, das der Schöpfer für uns alle ins Auge fasst.
Richtig. Die Aussagen absolut, die können wir natürlich völlig unterschreiben, dass wir keine Massentierhaltung haben wollen, dass wir diese Umweltzerstörung nicht haben wollen. Von mir aus auch unter dieser Klimaschutzdebatte, das soll mir egal sein. Wichtig ist, dass wir zu viele fossile Stoffe verbrennen. Überhaupt keine Frage. Aber die Frage stellt sich, ob man mit diesen Überschriften eine falsche Flagge verfolgt. Und die gilt es immer wieder zu überprüfen. Das zeigt mir meine eigene Erfahrung. Wer sind die Initiatoren dieser Maßnahmen? Und wenn das dieselben Menschen sind, die nicht nur vom alten System hervorragend gelebt haben, sondern jetzt vom alten System noch die größten Umverteilungsgewinne für sich verbuchen und die Menschen dann tatsächlich, nämlich die obersten Menschen aus World Economic Forum und so weiter und so fort, tatsächlich dann den Menschen sagen, dass sie sich falsch verhalten haben, während gleichzeitig die Milliarden reingespült werden, dann muss sich die Initiatoren in Frage stellen. Das machen wir hier.
Wir kommen zu einem neuen Thema. Und zwar wissen wir ja nun, die Insolvenzmeldepflicht wird immer weiter hinausgeschoben. Und viele Firmen scheinen sich aufgrund der Aussetzung in Sicherheit zu wiegen. Und das ist allerdings nicht gut und das ist auch nicht richtig. Und in einem Artikel, den die Welt veröffentlicht hat, wollen wir uns damit kurz mal näher beschäftigen, wo wir eigentlich stehen. Also man wartet ja immer noch auf die sogenannte Pleitewelle, die rollt immer noch nicht. Im Gegenteil sogar, Monat für Monat meldet das Statistische Bundesamt trotz der Mikrobenkrise Insolvenzzahlen, die weit unter den Vorjahreswerten liegen. Im November zum Beispiel gab es hierzulande, also in Deutschland, 1046 Insolvenzen, Unternehmensinsolvenzen, also 26% weniger als im Vorjahresmonat. Im Dezember soll die Zahl sogar noch 34% sein, also noch niedriger. Und hier wird auch zitiert, Christoph Niering, der Vorsitzende des Verbands der Insolvenzverwalter Deutschlands, der sagt, derzeit gehen viele Vorstände und Geschäftsführer ein großes Risiko ein. Offenbar lesen sie nur die Überschriften, nicht aber das Kleingedruckte, wenn es um die Gesetzeslage im Insolvenzrecht geht. Und da hast du dich da mal ein bisschen mit befasst, Andreas. Was heißt das denn?
Na, also die Situation ist, dass hier viele Unternehmer, speziell kleine und mittelständische Betriebe, die auch keine eigene Rechtsabteilung unterhalten können. Man muss ja heute schon Rechtsabteilungen haben, um überhaupt noch sein Unternehmen steuern zu können. Eigentlich bleibt kaum noch Zeit für das originäre Geschäft, was man eigentlich verfolgt. Nein, hier steht tatsächlich für viele Selbstständige und Unternehmer strafrechtlich und zivilrechtlich wirklich viel auf dem Spiel. Denn 20% derjenigen, die jetzt die Insolvenz nicht anmelden, weil sie der Meinung sind, sie müssten es nicht durch dieses Insolvenzaussetzungsrecht, dieses Gesetz, was dort gemacht wurde, nur 20% dürfen das eigentlich, die meisten nicht. Aber es wird nicht richtig erklärt durch das Kleingedruckte. Das hast du völlig richtig gesagt. Dieses Insolvenzgesetz gilt nämlich, dieses Insolvenzaussetzungsgesetz, nur für pandemiebedingte Zahlungsunfähigkeiten oder Überschuldungen. Wenn also ein Unternehmen an sich auch schon in Schwierigkeiten stand und jetzt durch diese Corona-Situation noch einen zusätzlichen schlechten, destruktiven Fakt erhält, einen Impact erhält und dann noch beispielsweise diese Überbrückungsgelder oder eben halt Unterstützungsgelder bekommt, aber dieses Unternehmen aus größter Wahrscheinlichkeit so oder so auch ohne Konkurrenz in Schwierigkeiten vielleicht sogar pleite gegangen wäre, dann hat das gigantische Konsequenzen. Viele Unternehmen glauben nämlich, dass niemand Insolvenz anmelden muss, wenn er durch die Corona-Krise insolvent wird. Das ist eine vermutliche Wahlkampftaktik. Man versucht, die Insolvenzanträge so gering wie möglich zu halten, nämlich vermutlich bis zur nächsten Wahl. Aber was das bedeutet?
Also reine Augenwischerei im Prinzip, Betrug am Volk.
Ja, natürlich, klar. Also wenn ein Unternehmen von einem Insolvenzantrag absieht, obwohl die Voraussetzung für eine Aussetzung nicht vorliegen. Und das gilt es natürlich zu prüfen, wenn nach der Corona-Krise Unternehmen dann trotzdem pleite gehen, dann kommt nämlich eine Überprüfung. Also es ist eine wirklich heikle Geschichte. Dies kann sowohl eine Haftung als auch eine Strafbarkeit der Geschäftsleitung begründen. Heißt es also am Ende eine Pressemitteilung zur Verlängerung der Antragspflichten. Übrigens in deutlich kleinerer Schrift verfasst von der Justizministerin Christine Lamprecht von der SPD. Also viele Unternehmen wissen gar nicht, dass sie tatsächlich mit einem Bein dabei sogar im Knast sitzen können. Denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Eine Geschäftsleitung hat die Pflicht, sich zu informieren und sich Zusammenhänge von Juristen erklären zu lassen. Nun sind so viele Unternehmen aber so angeschlagen, dass sie sich den Juristen gar nicht mehr leisten können. Und es ist so, dass im Paragraph 15a der Insolvenzordnung steht, dass bis zu 3 Jahre Gefängnis und oder eine Geldstrafe drohen kann, wenn gegen dieses Insolvenzaussetzungsgesetz verstoßen wurde. Zudem wird eine persönliche Haftung geprüft dann im Falle. Das heißt, ein Insolvenzverwalter hätte ja sofort alle Zahlungen grundsätzlich und sofort gestoppt, ob es für Mieten, Personal, Leasing, Wareneinkauf und so weiter wäre. Das bedeutet, dass wenn Unternehmen weiter am Geschäftsbetrieb teilnehmen, obwohl sie nach altem Muster eigentlich schon insolvenzverdächtig sind, dann wird das im Nachhinein geprüft. Und das bedeutet, dass dieses Geld vom Tag an, nämlich der Insolvenzverschleppung, das wäre dann im Normalfall Anfang 2020, dass dann diese Gelder, die bezahlt wurden, alle Mieten, alle Personalkosten, alle Leasing- und Wareneinkäufe von den Vorständen und Geschäftsführern persönlich eingefordert werden können. Das bedeutet, dass viele Geschäftsführer gar nicht wissen, dass sie damit auch in die private Insolvenz laufen werden. Also das ist eine so dramatische Entwicklung, die nirgendwo diskutiert wird. Also wenn ihr Unternehmer seid, liebe Freunde, informiert euch ganz genau über euren Steuerberater und der soll das auch nochmal juristisch überprüfen und nicht nur grob überfliegen. Der ist nicht verantwortlich, auch der Jurist ist nicht, sondern der Geschäftsführer der kleinen Unternehmung, des Restaurants und so weiter, der dann in den Knast geht und privat insolvent wird.
Das heißt, man steht mit einem Fuß im Knast.
Definitiv ist das der Fall.
Eieiei. Eigentlich ist ja hier auch eine Fürsorgepflicht der Regierung zu erwarten, eine Aufklärungspflicht von Herrn Altmaier vielleicht mal. Hast du einen Lachkrampf?
Ja, also erstmal muss es jemand sein, der auch vom Fach ist und da gehört Herr Altmaier, glaube ich, nicht so wirklich dazu. Aber zweitens hat man das Gefühl, es ist nicht gewollt, wenn ich schon sage, dass die Bundesfinanzministerin die Risiken kleiner druckt als das, was sie bekommen können, die Unternehmen, dann erkennt man ja auch schon so ein bisschen die Motivation, die dahinter steht. Das Gegenteil vom Schutz.
Der Welt sei Dank, dass sie diesen Artikel veröffentlicht hat und auf die Gefahren hingewiesen hat. Schön, dass wir hier gleich drüber sprechen konnten. Damit nimmt es doch auch noch mal ein bisschen eine Art Aussaat, dass ihr auch euren Unternehmerkollegen Bescheid gebt, dass das gründlich untersucht wird. Andreas, wo wir gerade beim Thema Finanzen sind, es gibt ja auch viele Anfragen, die jetzt an uns kommen, was jetzt nicht unbedingt Unternehmer, sondern auch Privatleute sind, die jetzt noch Schulden aufnehmen wollen, um ihre Immobilie aufzuwerten, hübsch zu machen, brautschön machen. Also wir machen dann, was weiß ich, Sanierung, Photovoltaik und so weiter. Was sagst du denn dazu? Ist das sinnvoll, das jetzt zu tun?
Also ich würde es auf gar keinen Fall machen, zumindest nicht, wenn man dabei Schulden aufnehmen muss, denn die Schulden sind das große Problem. Wir haben ja bei den Immobilien zwei Probleme. Macht man keine Schulden, ist der größte Teil schuldenfrei und unterliegt damit aus meiner Sicht vermutlich, das muss ich ganz klar sagen, vermutlich einem Lastenausgleichsgesetz eben nicht. Das heißt, der verschuldete Teil kann kaum belastet werden, denn das sind ja Schulden. Und auf Schulden also quasi einen Lastenausgleich zu erheben, das dürfte schwierig sein. Also auf der einen Seite sollte man eigentlich keine Immobilien in Deutschland oder in Europa mehr haben. Aber das ist eine andere Frage. Ich würde auf gar keinen Fall jetzt Schulden machen, maximal um das Gebäude instand zu halten, damit es nicht Schaden nimmt. Wenn das Dach kaputt ist, würde ich es reparieren lassen und nicht das Wasser reinlaufen lassen, weil dann der Schaden durch das Wasser größer wird natürlich, als es vorher schon war. Investitionen wie Isolierungsmaßnahmen oder Photovoltaik würde ich im Moment, wenn nur aus Eigenkapital machen. Ich würde es auf gar keinen Fall in Form von Modellen nach dem Energieeinspeisegesetz machen, noch mit Finanzierung, auch wenn das schön gerechnet wird. Ich weiß, das mögen manche nicht, die von diesen Voltaikanlagen leben. Ich bin ganz klar gegen Schulden. Dann im Falle einer Währungsreform. Und die Gefahr ist einfach da, dass ein Staatsbankrott zu einer Währungsreform führt, werden die Schulden aufgewertet, während die Guthaben abgewertet werden. Viele Menschen glauben immer noch, man könnte jetzt beispielsweise dann Schulden machen und wenn man dann die Schulden hat, dann kommt die Währungsreform und dann sind die Schulden gestrichen im Rahmen der Währungsreform. Genau das ist falsch. Schulden werden im Rahmen einer Währungsreform aufgewertet. Und momentan hat man das Gefühl, dass die Bankenlandschaft genau das will. Ich habe gerade erfahren von den Sparkassen und Volksbanken, einigen in Niedersachsen, die sogar bei der Kreditvergabe für Immobilien auf ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip verzichten. Was heißt das? Wenn ein Kredit vergeben wird an einen Bürger, dann ist es so, dass ein Mitarbeiter der Bank das Ganze überprüft, die persönliche Situation des Menschen, was ist das für einer, wie sind seine finanziellen Sicherheiten, wie ist sein Job, wie sicher ist er aufgestellt. Und dieses ganze Pamphlet, was denn entsteht, gibt er einem Kollegen, der das als der zweite von den vier Augen noch einmal gegenprüft und dann sagt, okay, dem können wir den Kredit geben oder nicht. Das ist auch ganz vernünftig. Momentan ist es so, dass heute die einfachen Wohnungsbaufinanzierer ohne Vier-Augen-Prinzip von alleine einen Kreditantrag von über 500.000 Euro alleine entscheiden kann. Man muss sich vorstellen, da gibt es Leute, die eventuell gar nicht kreditwürdig sind, die dann einen Kredit bekommen. Jetzt fragt man sich, warum macht man das? Ja, ganz einfach, weil im Rahmen einer Währungsreform die Immobilie dann natürlich einen Wert hat, die Leute dann ihre Schulden aufgewertet bekommen und die Immobilie dann ins Eigentum der Bank übergeht. Also eine ziemlich heikle Situation.
Ja, also das heißt, grundsätzlich empfiehlst du gar keine Schulden mehr aufzunehmen, auch wenn das Zinsniveau ganz günstig ist.
Ja, das Zinsniveau ist eben überhaupt nicht günstig, wenn wir uns nämlich die Preisentwicklungen ansehen für die Zukunft, gerade was Immobilien anbelangt. Das würde ich auf gar keinen Fall machen, denn die Zinsen spiegeln ja letztendlich nur den Konterpunkt von Inflationen wider. Wir haben zurzeit keine Inflation, deshalb sind die Zinsen momentan so vermeintlich billig. Aber wenn die Inflation steigt, das heißt die Preise steigen von den Produkten, dann werden auch die Zinsen steigen und dann brechen sich die meisten verschuldet Menschen das Genick und die Immobilien sind dann weg. Ich würde sogar noch weitergehen, grundsätzlich keine Schulden. Wenn jemand eine Immobilie hat übrigens, aber hat sie schon abbezahlt, aber sie war mal verschuldet, dann ist es oft so, dass die Grundschuld in den Grundbüchern noch drinsteht. Da ist zwar keine Schuld drauf, aber eine Grundschuld selbst ist noch definiert. Ich kann nur jedem empfehlen, nehmt diese Grundschuld raus. Denn diese Grundschuld ist nichts anderes wie eine Art Dispositions- oder Kontokorrentkredit, heißt es beim Firmen, die durchaus gefährlich werden könnten. By the way, auch die Kontokorrent- bzw. Dispo-Kredite, wenn man sie nicht wirklich braucht, sollte man streichen. Wer also ein Privatkonto hat, wo er sagt, ich habe 10.000 Euro, die ich überziehen kann, braucht sie aber eigentlich gar nicht. Man sollte diese Dispositionskredite streichen. Im Falle einer Insolvenz der Bank, wenn die Bank in Schwierigkeit kommt, können sie diese Dispositionskredite der Kunden und auch die Grundbücher, die Schulden, die in den Grundbüchern noch drin sind, der Immobilien, auch wenn keine Schulden drauf sind oder vielmehr gerade wenn keine drauf sind, können sie sich selbst verschulden und die als Sicherheiten hinterlegen.
Also ich verstehe es richtig, wenn die Grundbuchschuld abgetragen ist, aber dieser Schuldeintrag nicht gelöscht wurde, richtig, auf der einen Seite. Und wenn ich mein Konto zwar überhaupt nicht überziehen muss, weil es so reicht, ich aber es könnte, weil ich einen Kontokorrentkredit habe, sollte ich also zur Bank gehen und bitte diesen Passus streichen, wie auch die Grundbuchschuld, wenn sie beglichen ist, aus den Büchern austragen lassen muss, weil ansonsten ich vielleicht herhalten muss für Schuldenbezahlungen.
Richtig, ich mache es mal ganz einfach. Man nennt das ja in Schlau eine Art Fazilität, aber ich will das mal versuchen zu vereinfachen. Nehmen wir mal an, ich habe als Privatbürger 5.000 Euro Guthaben auf meinem Konto, aber meine Bank hat mir 5.000 Euro Kontokorrent oder Dispositions, ein Dispo eingeräumt, den ich aber gar nicht in Anspruch genommen habe. Nun geht meine Bank pleite. Bevor sie pleite geht, greift sie auf meinen Dispo zu und verschuldet sich auf meine Haftung mit diesen 5.000 Minus. Und jetzt kommt eine Währungsreform, dann steht mein Konto mit 5.000 Minus in der Kreide bei der Bank, obwohl ich sie nicht genommen habe. Ich möchte das wirklich, dass das verstanden wird. Ich habe sie nicht genommen, habe sie trotzdem dann. Und jetzt kommt die Rettung der Bankmaßnahme, das nennt man dann in diesem Fall Bail-in, indem die Kunden nämlich haften für die Bank, um die Bank wieder auf vermeintlich gesunde Füße zu stellen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Es kommt zu einer Währungsreform. Dann könnte es sein, dass die Guthaben, die 5.000 Euro, die ich auf meinem Konto hatte, sich beispielsweise um 90% reduzieren. Es kommt eine neue Währung, die heißt jetzt Taler. Dann habe ich meinetwegen statt 5.000 Euro Guthaben, habe ich jetzt 100. Ist richtig, 100, bei 10% sind 100 von, nee, sind 500. Dann habe ich statt 5, Entschuldigung, habe ich statt 5.000 Guthaben, habe ich plötzlich 500 Taler Guthaben. Aber die 5.000 Kontokorrent oder Dispo, die ich vorher hatte, die werden eben halt nur halbiert. Daraus können die zum Beispiel 2.500 Taler dann machen. Bedeutet, ich habe im Nachhinein plötzlich eine große Schuldenlast, obwohl ich Guthaben auf meinem Konto hatte. Das war jetzt nicht optimal ausgedrückt, aber ich hoffe, es wird halbwegs verstanden, was ich damit meine.
Es war wirklich nicht optimal ausgedrückt, aber ich hatte es ja vorher schon viel einfacher erklärt.
Das hattest du gemacht. Also Dispo streichen. Man könnte dadurch durch eine Währungsreform plötzlich in eine Schuldenproblematik reingeraten.
So hatte ich es gesagt.
So ist es richtig.
Ja, vielen Dank, Herr Popp, an dieser Stelle. Ja, und vielleicht noch ganz kurz zum Thema Lebensversicherung. Kann ich da noch eine Frage stellen? Ja, oder ja, die kurz beantwortet wird?
Ja.
Kurz und verständlich? Ja. Prima. Also, wenn Kunden verunsichert sind, was ihre Lebensversicherung angeht, die schreiben uns ja auch immer wieder an, also bitte an mich sowas gar nicht schicken oder ich schicke es dann an Andreas weiter, weil ich bin überhaupt da nicht wirklich im Thema. Dennoch verstehe ich so viel, dass die Kunden, die verunsichert sind, immer gerne beruhigt werden von den Versicherungsmitarbeitern. Und es gibt ja diesen Sicherungsfonds mit Milliardeneinlagen, den die Versicherer installiert haben, sodass im Falle einer Pleite des Unternehmens die Ansprüche der Kunden befriedigt werden können. Was sagst du dazu?
Ja, das ist theoretisch richtig, praktisch allerdings in Anbetracht der Lage, die wir hier haben bei den Kapitalsammelbeckenversicherungen, die ja alle angeschlagen sind und mit dem Zinsniveau natürlich diese ganze Geschichte auf lange Sicht aus meiner Sicht nicht überleben können. Nehmen wir mal an, die Lebensversicherungsbranche würde tatsächlich weg sein, die würde im Rahmen dieser Kernschmelze des Finanzsystems mit unter die Räder kommen. Und zwar komplett. Dieser Protektor, so heißt dieser Sicherungsfonds, verfügt über eine Anlagesumme von 1,1 Milliarden. Das waren die Zahlen von 2019. Und wir haben 82,2 Millionen Lebensversicherungsverträge in Deutschland. Jetzt mache ich was ganz Einfaches. Ich teile die 1,1 Milliarden Anlagesumme durch die 82,2 Millionen Lebensversicherungsverträge. Dann kommt pro Vertrag 13,38 Euro raus. Habe ich gerade mal hochgerechnet hier. Das bedeutet, jeder Vertrag ist stückweise tatsächlich gesichert mit 13,38 Euro. Ich weiß nicht, ob jemand, der 50.000 Rückkaufswert zu erwarten hätte, zufrieden ist, wenn er sagen würde, der Protektor hat gegriffen, ich bekomme jetzt diese 13,38, wenn ich es natürlich nach Stückzahl einfach teile. Das ist eine Milchmädchenrechnung, aber das Risiko wird, glaube ich, ziemlich deutlich, dass das wirklich Augenwischerei ist.
So, jetzt habe ich es auch verstanden. Lass uns noch zu einer nächsten Meldung kommen, die nicht ganz unwichtig ist, nämlich es wird schon wieder berichtet über einen weiteren Stellenabbau bei Daimler. Das heißt, die Mitarbeiter müssten jetzt also zittern, meldet RT Deutsch, also Russia Today Deutsch. Und es heißt hier, auch bei der Lastwagensparte will Daimler jetzt den Rotstift ansetzen. Die Themen sind Klimawandel, Umstieg auf Elektromobilität und jetzt die Mikrobenkrise bedeuten bereits für die gesamte Branche eine Entlassungswelle wie in nie zuvor oder in nie gekanntem Ausmaß. Und im Zuge der Umstrukturierung des Konzerns werden jetzt, wie gesagt, noch mehr Entlassungen angekündigt. Die Nutzfahrzeugsparte, die bald unter Daimler Trucks AG eigenständig arbeiten soll, wird bis 2033 die Hälfte der Mitarbeiter in den Antriebswerken entlassen. Das hat Daimler Truck-Chef Martin Daum angekündigt. Grund, da wird sich die Frau Merkel freuen, dass das so schön umgesetzt wird alles, sei der Umstieg auf Elektromobilität. Der klassische Verbrennungsmotor soll jetzt deutlich früher als geplant von Wasserstoff- oder batterieelektrischen Antrieben abgelöst werden. Und bis 2030 solle nur noch die Hälfte aller Neufahrzeuge Benzin oder Diesel verbrauchen. Ja, und ja, das ist die Zukunft.
Ja, ich erinnere mich immer, Germany is our problem, wie Herr Morgenthau in den 40er Jahren sagte. Ja, wir sehen hier tatsächlich, es geht um die Antriebsabteilungen. Antriebsabteilungen sind also Motoren und Getriebe, die damit hinterhängen, nämlich um das Fahrzeug zu bewegen. Da geht es nicht um Chassis und um die Rahmenbauten beispielsweise der Fahrzeuge, sondern tatsächlich um den technischen Antrieb. Und wir wissen, dass wir jetzt im Rahmen der neuen rot-grünen Politik tatsächlich jetzt auf Elektromobilität, die übrigens in der Umwelt in der Umweltverschmutzungsfrage mehr umstritten ist mittlerweile mehr und mehr und tatsächlich Öl und Diesel mittlerweile nicht in Frage stellt, sondern einfach nur eine andere Form der Umweltverschmutzung dasteht. Und viele sagen sogar, die wäre noch schlimmer als das alte Modell. Aber was hier hintersteht, ist tatsächlich in Verbindung auch mit den Lieferkettenzusammenbrüchen werden sowieso viele Unternehmen in Zukunft nicht mehr produzieren. Gleichzeitig werden die Antriebe neu geordnet. Jetzt möchte ich mal fragen, aus welchem Grunde sollte ein Chef von Daimler-Benz sagen, wie können wir es schaffen, dass wir die Arbeitsproduktionen hier nach Deutschland, in Deutschland so lange halten, wie es nur irgend möglich ist, wenn gleichzeitig die Bänder schon stehen bleiben, weil die Schrauben über die Grenze nicht mehr rüberkommen. Und dann kommt die Frage natürlich, ob man sich nicht mehr Richtung in China orientiert und glaube ich, da schließt sich dann der Kreis und dort die Produktion dann gesamt hinlegt. Das sind eigentlich nur so die ersten Indizien für eine Verlegung der Automobilproduktion in ein anderes Land, in dem man kalkulieren kann.
Ja, und jetzt haben wir noch eine letzte Meldung. In der Türkei sollen angeblich die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, den Goldstandard einzuführen. Die türkischen Notenbanker gehen davon aus, dass im Rahmen eines neuen globalen Währungssystems der Goldstandard eingeführt wird, heißt es bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Andreas, hast du was davon gehört?
Ich habe das gehört, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Goldstandard eingeführt wird. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Der Goldstandard hat ja nur einen einzigen Vorteil, dass man sagt, dass die Geldmenge nicht ausgeweitet werden kann, unkontrolliert, so wie wir es jetzt gerade in der Corona-Krise haben. Denn es muss für jeden Geldschein, der gedruckt wird oder jedes Geld, welches entsteht, das meiste wird ja gar nicht mehr gedruckt, sondern entsteht auf einem Plasmabildschirm, dass man da eine entsprechende Menge an Gold in Gramm hinterlegen muss. Das ist richtig, da gibt es die Möglichkeit dieser Eingrenzung der Geldmengenausweitung, aber das war es dann auch schon. Die Sache würde natürlich dazu führen, dass wenn Gold der Standard wird für Geld, dass die Länder, die das meiste Gold haben, Südafrika zum Beispiel, und da schließt sich wieder ein kleiner Kreis, plötzlich die reichsten Länder der Erde werden, weil dadurch, dass sie am meisten Gold haben, können sie auch am meisten Geld drucken. Hier entsteht natürlich auch eine gewisse Gefahr und auch das hat nur mit Unrecht zu tun und kann nicht im Interesse einer Neuordnung sein, dass nur noch diejenigen, die Gold haben, tatsächlich dann über die meisten Geldmenge verfügen. Es sollte aus meiner Sicht in einer gerechten Welt so laufen, dass diejenigen, die am meisten Leistungen bringen, am meisten Arbeit bringen, am produktivsten sind, am meisten Innovationen reinbringen, am besten auch noch nachhaltig, dass die auch am besten dabei fahren sollten. Das findet damit nicht statt. Aber ich glaube, dass die Türkei, weil sie natürlich über hohe Goldreserven verfügen und permanent neue Goldadern auch entdeckt werden, dass man das natürlich auch hofft. Es gibt auch viele, die das befürworten. Ich bin keiner, der dafür ist. Aber vielleicht wird es eine solche Übergangsweise mit einer tatsächlich weltweiten Golddeckung sogar geben. Das ist niemals die Lösung für Frieden, sondern war eigentlich immer die Ursache für Krieg. Im Namen des Goldes ist sehr viel Blut geflossen auch.
Also hier heißt es in der Nachricht, die Goldreserven der Türkei seien zwar im Vergleich zu den führenden Staaten wie den USA oder Deutschlands noch relativ gering, doch Stand Ende Juni verfügt die Zentralbank mit Sitz in Ankara nach Angaben des World Gold Council immerhin über 583 Tonnen Goldreserven. Jetzt heißt es hier große Reserven Deutschlands. Wo sind die eigentlich?
Naja, das sind ja ungefähr dann 3500 Tonnen, die Deutschland ungefähr hat. Und die liegen zum größten Teil in USA und in England. Und ich glaube auch in Frankreich liegt noch was. Ich bin mir dann jetzt nicht ganz sicher. Aber das Gold liegt auf jeden Fall nicht in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz ist es so, diese 500 Tonnen sind natürlich viel. Und in Anbetracht dieses abstürzenden Währungssystems in der Türkei ist es wahrscheinlich auch ein Ausweg für die Türkei, eine solche Währung einzuführen. Würden sie die einführen und würden dann auch tatsächlich sie seriös durchstrukturieren, dann könnte es sein, dass die türkische Währung natürlich hoch an Attraktivität gewinnt und damit natürlich viele Unternehmen bereit sind, auch mit der Türkei Geschäfte zu machen und dort die Wirtschaft anzukurbeln. Also kein ungeschickter Schachzug von dem Herrn, wie heißt er nochmal, der Chef von der Türkei? Erdogan.
Kannst auch Wahn sagen, aber das erlaube ich mir nicht. Also, ihr Lieben, wir sind heute wirklich viel später als sonst dran, weil wir am Anfang durch eine kleine Ungeschicktheit nochmal anfangen mussten. Und in Leipzig, das vielleicht noch ganz am Ende, sind eine Menge Demonstrationen zum Wochenende angemeldet. Also morgen alleine über 10, glaube ich. Und es heißt von der Polizeisprecherin auf Anfrage, wir bereiten uns auf einen Großeinsatz vor und haben Kräfte beim Innenministerium von Bund und Ländern angefordert. Also, es wird viel demonstriert, es wird auch viel gegendemonstriert. Wer dabei ist, rechnet bitte immer damit, dass eventuell Gewalt provoziert werden könnte. Lasst euch bitte auf nichts ein. Verstoßt nicht gegen die Auflagen, verstoßt nicht gegen das Gesetz, bleibt friedlich und versucht euch auch in eine innere Haltung zu begeben, dass Licht auf diese Welt kommt und Frieden und Freiheit. Das sind die geistigen Rüstwerkzeuge, die wir zur Verfügung haben. Es ist das Rüstzeug Gottes, mit dem wir uns bewaffnen sollten, ohne körperlich zu kämpfen. Am Ende wird alles gut werden und diese Demonstrationen, wo die Menschen ihren Unmut äußern sollen, indem sie da sind, indem sie Präsenz zeigen, sind wichtig und sind richtig und werden auch von unserer Seite durchaus unterstützt, solange alles friedlich bleibt.
Ja, und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis tatsächlich die Menschen, die auf die Straße gehen, jetzt etwas bewegen. Gleichzeitig habe ich vorhin gelesen, dass in Erfurt jetzt die Menschen bunte Bändchen bekommen oder ein buntes Bändchen. Keine Armbinde, das ist was anderes, das würde falsche Assoziationen locken, sondern bunte Bändchen, damit man sagt, ich bin tatsächlich Corona geprüft und negativ und darf hier heute einkaufen gehen. Soweit sind wir schon. Schöne neue Welt.
Ich wollte eigentlich aufbauend, konstruktiv aufhören. Jetzt hast du gerade noch mal so ein Ding da reingehauen. Also ich möchte auf jeden Fall, freue mich, wenn ihr heute auch beim Abendgebet wieder dabei seid. Wir stehen nicht vor einem Transformationsprozess. Wir befinden uns mittendrin und man kann aus unserer Sicht am Ende ein immer größer werdendes Licht sehen, denn es geschieht jetzt alles in großer Geschwindigkeit. Und wenn mit großem Vorsatz die ermächtigten Regierungsvertreter immer noch mehr Bandagen anlegen wollen und eigentlich immer unkontrollierter und dreister agieren, so sollen wir nicht erschrecken und in Angst und Schrecken verfallen, sondern souveränen Geistes erkennen, sie überschlagen sich inzwischen und wer so etwas tut, der macht immense Fehler und über diese Fehler haben wir heute fast anderthalb Stunden gesprochen.
Ja, aber deshalb meinte ich das natürlich auch ganz förderlich, wenn ich von diesen Erfurter Armbinden spreche, von den Erfurter Armbinden, denn man sieht jetzt die kläglichen Versuche, die ja letztendlich zu einer Offenbarung führen und damit die Energie absolut in die richtige Richtung bringen, denn was da abläuft, ist wirklich lächerlich, aber das kennen wir nun an vielen Kanten und viele Menschen merken mittlerweile, nein, wir machen nicht mehr mit. Und ich glaube auch, dass die Stimmung sich aufhält, gerade bei denjenigen, die kritisch sind, weil sie merken, okay, wir sind jetzt durch ein Tal dadurch. Es wird alles gut.
Am Ende wird alles gut.
Genau, und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende.
In dem Sinne, habt einen schönen Tag. Tut uns leid, dass es später geworden ist, aber besser als gar nicht.
Und trotzdem gibt es noch unseren Kaffee jetzt, auch für uns verspätet.
Alles, ich hoffe.
Ja, gibt es. Bis dann. Ciao, ciao.